Jury für diesen Themenaufriss. Das Mikrofon ist verständlich? Nein? Ja, also, danke Herr von Schlögl für diesen Themenaufriss. Auch von meiner Seite herzlich willkommen zum 5. Raumplanungssymposium von Orte, das sich eben heute, wie Sie längst wissen, dem Thema Demokratie in der Planung, Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung, der Partizipation in der Orts- und Regionalentwicklung widmet. Die Schweiz ist bereits angesprochen worden und ich muss auch sagen, es ist für mich immer erfrischend, wenn ich im Sommer, wenn ich die Zeit habe, die Neue Zürcher Zeitung aufschlage und dort, wenn Volksabstimmungen anstehen, groß die Pro- und daneben gestellt die Kontra-Meinungen präsentiert sehe von externen Autoren, von Redakteuren, ganz sachlich argumentiert, auch mit Kosten versehen. Bei uns wird allzu oft oder fast immer werden politische Entscheidungen gefällt und auch diskutiert vorher, ohne über die Kosten, über die Effizienz des Kosteneinsatzes, über den wirklichen Nutzen, den man auch quantifizieren könnte, zu diskutieren. Also alles wird da ganz sachlich dargestellt und als Drittes steht dann auch noch, und das ist die Meinung der Neuen Zürcher Zeitung. Also die Zeitung hält sich zurück und ja, das verstehe ich unter einer Vorbereitung der Bevölkerung auf eine Entscheidung. Bei uns ist es allzu oft so, dass sich Zeitungen auf die eine oder andere Seite schlagen und alles andere tun, als ein Thema bis in die letzte Tiefe ausloten. Die Medien sind die vierte Gewalt im Staat. Das sind sie spätestens seit, würde ich sagen, der Nachkriegszeit. Öffentlichkeit kann eigentlich nur wirklich über Medien hergestellt werden und auch die Information der Bevölkerung als Basis für seriöse Entscheidungen braucht seriöse Medien. Also der Beginn der Teilhabe beginnt mit dem Informieren. Information und Werbung verschwimmen in Österreich allzu oft, nicht nur in Zeitungen oder Information und Meinung, sagen wir so, auch bei der öffentlichen Hand. Wenn ich ein Beispiel aus Wien bringen darf, das allerdings sicher nicht nur für dieses Bundesland in Österreich steht, sondern sich auch andernorts wiederfindet. Da gibt es zum Beispiel einen Presse- und Informationsdienst, der auch, um beim Thema zu bleiben, Stadtplanungsthemen, Stadtentwicklungsthemen kommuniziert. Und es ist schon bezeichnend, dass die Stadt Wien über ihren Presse- und Informationsdienst mit Stolz sagt, es sei eine moderne Medien-, Presse- und Werbeagentur. Und Zitat weiter, die sowohl für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit als auch für die Imagepflege der Stadtverwaltung zuständig ist. Also man kann sich vorstellen, wie Sachinformationen von so einer unklar definierten Agentur verbreitet werden und man kann sich vorstellen, wie nach Jahren die Freude der Bevölkerung wirklich auf dieser Basis zu diskutieren oder sich gar einzubringen, wie groß diese Freude oder Bereitschaft ist. Die Kehrseite der Medaille, um beim Beispiel Wien zu bleiben, ist, dass manche Dokumente der Stadtplanung für Gemeinderäte, also Mitglieder des höchsten politischen Organs, das die Stadtregierung kontrollieren soll, das auch die Stadtplanungsbehörde kontrollieren soll, nicht einmal einsichtbar sind. Also da haben wir die gute alte Tradition des Amtsgeheimnisses, das in Österreich, wie Sie vielleicht wissen, im Verfassungsrang ist. Das ist ein absolutes Unikum unter allen 15 alten EU-Staaten, dass das so hochrangig geschützt ist, das Amtsgeheimnis. In Schweden wurde 1766 ein Verfassungsgesetz über die Verwaltungstransparenz verabschiedet. Also Amtsgeheimnis gibt es in Schweden seit 250 Jahren keines mehr und wir wissen, dass Schweden vor 250 Jahren noch nicht einmal eine Demokratie war. Natürlich sind auch in Schweden Militärakte jetzt nicht quasi frei übers Internet zugänglich, also sicherheitsbehördliche oder zentrale finanzpolitische Daten unterliegen auch dort einer gewissen Geheimhaltung. Ansonsten gilt aber, dass jegliche Informationen oder Dokumente, die von den Behörden erstellt oder auch von ihnen empfangen werden, für jedermann zugänglich gemacht werden. Das heißt, Gerichts- und Steuerakte sind genauso einsichtbar für jeden Bürgerin, für jede Bürgerin, für jeden Bürger, wie auch der E-Mail-Verkehr des Bürgermeisters oder des Ministerpräsidenten, der dienstliche E-Mail-Verkehr natürlich. Also da sind wir nicht beim gläsernen Bürger, da sind wir bei der gläsernen Verwaltung oder beim gläsernen Staat. Die österreichische Bundesregierung hat nach internationalem Druck auch die Lockerung des Amtsgeheimnisses zugesagt. zuletzt für 2016. Erst vor wenigen Wochen, als die Debatte wieder ins Laufen gekommen ist zu diesem Thema, haben Tirol und Vorarlberg für mehr zusätzliche Geheimhaltungstatbestände bei den Ländern sich stark gemacht und dass die Länder auch selbst festlegen können sollten, wann sie Daten zurückhalten dürfen. Also mit Ausnahmeregelungen beginnt es bereits jetzt. Das Gesetz wird wahrscheinlich erst 2018 kommen, aus heutiger Sicht. Wobei Gesetze und Instrumente natürlich noch keine Garantie sind, dass es auch zu einem Wandel im demokratischen Selbstverständnis der öffentlichen Hand kommt. Dazu nochmal ein Beispiel aus Wien, ohne, wie gesagt, diese Stadt jetzt über oder unter alle Maßen, also ich glaube, da sind wir im österreichischen Durchschnitt, hinstellen zu wollen. Wien hat, so wie viele andere Kommunen in den 2000er Jahren, die lokale Agenda 21 für sich entdeckt. Wie Sie wissen, ist das ein Vehikel, um bürgerschaftliches Engagement vor allem in die Stadtentwicklung, in die Stadtteilentwicklung zu bringen, in die Kommunalpolitik zu bringen, quasi ein Bottom-up-Instrument in Ergänzung zu der üblichen Top-Down-Strategie in der Stadtentwicklung. In Wien wurden die lokalen Agendagruppen in den Bezirken mehrheitlich von Institutionen und Planungsbüros geleitet, die seit Jahren mit der Stadt Wien kooperieren. Also die wurden gleich mal moderiert und quasi in die Hand genommen, diese bürgerschaftlichen Engagements. Und der Obmann des übergeordneten Agendavereins war der Wiener Planungsstadtrat. Also da herrscht einfach ein Missverständnis von demokratischen Instrumenten in der Planung, dass, wie gesagt, manche Instrumente, manche Gesetze, manche Praktiken im Grunde ad absurdum führt. Jetzt Schluss mit der kritischen Nabelschau hin zu demokratischen, partizipativen Modellen, an denen wir uns orientieren könnten. Beginnen möchte ich in einer Region, in einer Weltregion, wo wir Best Practices der Politik, der Demokratie eigentlich kaum vermuten würden, in unserer gewissen Voreingenommenheit, nämlich in Südamerika. Die brasilianische Stadt Porto Alegre hat 1988 nach dem Sieg der Arbeiterpartei die Idee eines Bürgerhaushalts umgesetzt, wobei nicht nur die Einnahmen und Ausgaben der Stadt offengelegt wurden, sondern die direkte Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an der Budgetgestaltung unter anderem auch in der Stadtentwicklung ermöglicht wurde. Sprich, dort können Bürgerinnen und Bürger in einem mehrstufigen Verfahren auf Stadtteilebene seither über Infrastrukturinvestitionen, über Infrastrukturprojekte entscheiden. Also nicht mitreden, nicht ein bisschen mitjammern, sondern entscheiden. Inzwischen haben auch andere Stadtverwaltungen in Brasilien dieses äußerst effiziente Instrument, denn ein Nebeneffekt war, dass die Gelder viel effizienter, viel nutzbringender eingesetzt wurden, übernommen und auch einige europäische Städte haben bereits dieses Modell des Bürgerrats für sich entdeckt, wenn auch in zum Teil etwas abgeschwächter Form. Ein Beispiel ist die Stadt Stuttgart, die ja vor nicht allzu langer Zeit international in den Medien war, wegen massiver Bürgerproteste zum Großbahnhofsprojekt Stuttgart 21. Nach Beilegung dieses Streits, dieses Konflikts und auch nach Wahl einer grün-dominierten Landesregierung in Baden-Württemberg hat Stuttgart ebenfalls so einen Bürgerhaushalt für sich entdeckt. Alle zwei Jahre können seither wirklich alle Bürger, alle Vereine, jedermann Vorschläge zu Veränderungen, Verbesserungen in der Stadt einbringen. Die werden von der Stadt im Internet aufbereitet und zur Abstimmung durch die Bevölkerung vorgelegt. Die letzte Entscheidung verbleibt beim Gemeinderat. Also zum Beispiel wurde der Vorschlag, die Grundsteuer abzuschaffen, abgelehnt. Also von den gewählten Mandataren. Allerdings, es wurden 2013 3.700 Ideen aufgenommen und von 1,2 Millionen Unterstützungserklärungen unterstützt. Also man sieht, das war ein breiter Prozess, der im Grunde sehr, sehr viele Bürger motiviert hat, sich einzubringen. Die 250 besten Ideen oder populärsten Ideen wurden von der Stadtregierung diskutiert und 150 davon schließlich auch umgesetzt. Der Staatsdirektor von Stuttgart hat sich nicht etwa über mehr an Arbeit beschwert, sondern sagt, dass er sehr, sehr froh ist, dass es dieses Instrument gibt. Dass Planen und Bauen mit den Bürgern in fast allen Bereichen ein besseres Ergebnis erzielt, sieht man auch im Bereich der Architektur. Die Stadt Köln hat mehrere Baugruppenprojekte in den letzten Jahren umgesetzt und ist inzwischen dazu übergegangen, Baugruppenprojekte mit einer Ausnahmegenehmigung, Ausnahmeregelung zu versehen. Also Baugruppenprojekte sind eben größere Bauprojekte, die von einer Baugemeinschaft entwickelt, mit einem Architekten gemeinsam entwickelt werden und umgesetzt werden. Und diese Baugruppenprojekte sind seit einigen Jahren in Köln von der ansonsten obligaten Architekturbegutachtung im Zuge der Baubewilligung ausgenommen. Erklärung: All diese Projekte waren bisher immer so gut, dass es absolut sinnlos ist, da mit unseren üblichen Architekturbegutachtungsinstrumenten das Projekt nochmal zu kontrollieren. Demokratisches Planen und Bauen kann sich auch auf ganz andere Weise äußern, artikulieren. 1994 in München zum Beispiel wurde befunden, dass es nicht wirklich gerecht oder nicht wirklich demokratisch ist, wenn private Grundeigentümer von der Gesellschaft, also von der öffentlichen Hand, ein sehr lukratives Baurecht zugesprochen bekommen zur Ausnutzung ihrer Liegenschaften, ohne dafür eine Gegenleistung für die Gesellschaft zu erbringen. Und man hat das sogenannte Münchner Modell der sozialgerechten Bodennutzung ins Leben gerufen, demnach die Antragsteller größerer Bauprojekte verpflichtet sind, die öffentlichen Folgekosten, die durch einen neuen Bebauungsplan entstehen, sprich die Kommune hat natürlich die Verpflichtung, das zu erschließen und baureif zu machen, sich daran eben zu beteiligen und auch einen Beitrag zum sozialen Wohnungsbau in München zu leisten. Das sieht so aus, dass zumindest ein Drittel der Wertsteigerung des Bodens durch den neuen Bebauungsplan, also ein Drittel des Wertgewinns beim Investor verbleibt als Investitionsanreiz, um überhaupt was zu tun, aber bis zu zwei Drittel des Wertgewinns von der öffentlichen Hand abgeschöpft werden können. Nicht allerdings zum Stopfen von Budgetlöchern, sondern zum Reinvestieren in das Projektumfeld. Sprich, es entstehen dort mit diesen Geldern eben Infrastrukturinvestitionen, aber auch Kindergärten, Parks etc. Ähnliches praktizieren US-amerikanische Städte seit langem. In Chicago zum Beispiel müssen Bauträger, die höher oder dichter bauen wollen, als der Zoning Plan, als der Bebauungsplan es eigentlich vorsieht, Gegenleistungen für die Allgemeinheit erbringen. Allerdings hängt es dort nicht vom Verhandlungsgeschick des Investors oder von seinen politischen Beziehungen ab, wie hoch diese Gegenleistung ausfällt, sondern es folgt einer ganz klaren, für jedermann nachvollziehbaren Tabelle. So und so viele Quadratmeter mehr Fläche sind so und so viele Dollar an die Stadtkasse. Ja? Also da gibt es eine Matrix, die erlaubt im Grunde keine Abweichungen oder keinen Interpretationsspielraum. Das ist im Grunde ganz klar und für alle gleich definiert. Es können auch nicht nur Abschlagszahlungen quasi diese Gegenleistung darstellen, sondern auch Investitionen in den Freiraum oder die Beteiligung an den Kosten des U-Bahn-Ausbaus. Oder man saniert als Investor ein heruntergekommenes historisches Gebäude im Umfeld. Aber es sind immer ganz klar die Kosten transparent, was da an Gegenleistung fließt. New York hat darüber hinaus, also über Abgeltungen an die öffentliche Hand, auch noch Abgeltungen an Anrainer vorgesehen, wenn ein Investor höher als ortsüblich baut. Nämlich muss er dann die Luftrechte jener Anrainer abgelten, die hier Maximum an Bauhöhe noch nicht ausgeschöpft haben. Sprich, wenn in einem Gebiet an sich eine 10-geschossige Bebauung möglich ist, er 20 Geschosse bauen will, muss er dem Nachbarn, der vielleicht nur 5 Geschosse gebaut hat, diese 5 Geschosse sozusagen abgelten, weil er sie nach seinem Hochhaus nicht mehr wirklich realisieren wird können. Also er kauft ihm die Luftrechte ab. Ich denke mir, mit solchen und ähnlichen Maßnahmen ist der Anspruch gleiches Recht für alle und damit sind wir wieder bei der Demokratie in der Planung, auch in der Stadtplanung glaubwürdig zu erfüllen. Glaubwürdigkeit, den Anspruch erhebt auch die Züricher Kommunalpolitik an sich seit dem Jahr 2004. Sie unterwirft sich seither alle 4 Jahre einer Evaluierung ihrer Politik im Sinne dessen, dass sie eine im breitesten Sinn nachhaltige Entwicklung anstrebt. Sprich, von Wissenschaftlern, nicht von der Stadt selbst, wurden 21 Nachhaltigkeitsindikatoren, die quantifizierbar sind, definiert aus den Bereichen Umwelt, Wirtschaft, Gesellschaft. Seither wird alle 4 Jahre geschaut, wie weit haben sich diese Werte denn verändert. Sprich, seid ihr sozial nachhaltig, wenn die Jugendarbeitslosigkeit weiter steigt? seid ihr wirtschaftlich nachhaltig, wenn, ich weiß nicht, ja, das Budgetdefizit nach wie vor steigt und so weiter. Alle 4 Jahre werden diese Werte veröffentlicht, immer die gleichen Werte, und es erfolgt danach stets eine breite fachliche und öffentliche Debatte über die Erfüllung oder Verfehlung der kommunalpolitischen Ziele. Springen wir über den Rhein und kommen wir nach Österreich. Die Vision Rheintal, den meisten von Ihnen wahrscheinlich bekannt, war ein jahrelanger, breiter, regionalplanerischer Partizipationsprozess im Hauptsiedlungsgebiet Vorarlbergs. Und das Interessante oder Charmante daran, was Bürgerbeteiligung betrifft, war, dass die Bürger ihren Zeitaufwand, den sie mit den Politikern und Beamten verbrachten, abgegolten bekommen haben. Das waren jetzt keine Honorare, die es manchen Bürger schmackhaft machte, sich als Profibürger zu verdingen, aber es war ein Zeichen der Wertschätzung für das bürgerschaftliche Engagement, oder ganz einfach, es waren die Babysitterkosten, die manche Eltern nicht selbst tragen mussten, wenn sie ihre Abende nicht mit den Kindern, sondern mit Raumplanung und Ortsentwicklung verbrachten. In Holland macht man das schon seit langem, sprich es gibt finanzielle Unterstützung für Bürgerinitiativen, damit die Bürger zumindest nicht die Kopier- und Portokosten ihres Engagements selbst tragen müssen. Ein Stück weiter nach Osten noch, in Österreich, die Stadt Salzburg, zeigt seit den 80er Jahren, wie wichtig die öffentliche Diskussion von Architektur und Stadtentwicklung für das öffentliche Bewusstsein in einer Stadt, und zwar für Politik, Medien und Bevölkerung, ist. Also mit dem öffentlich drüber reden beginnt Beteiligung. Beginnt das Engagement für diese Themen in der Politik, in den Medien, in der Bevölkerung auch zuzunehmen. Und letztendlich merkt man es an der Qualität des Geplanten und Gebauten, was diese öffentliche Diskussion eben auslöst. Das Zentrum oder ein Zentrum dieser öffentlichen Diskussion in Salzburg ist eben seit Jahrzehnten der Salzburger Gestaltungsbeirat, der regelmäßig tagt und dessen Sitzungen frei für alle zugänglich sind, der durch Experten besetzt ist, die allesamt keine wirtschaftliche Abhängigkeit von der Stadt Salzburg haben, und der Empfehlungen ausspricht, denen die Politik freiwillig folgt. Es kam nur einmal zu einem Abgehen der Politik von der Empfehlung des Gestaltungsbeirats, da hatte die Politik allerdings mit der Kronenzeitung einen wahrlich übermächtigen Gegner. Wem das alles selbstverständlich erscheint, dem möge ich als ein letztes Mal auf Zustände unter anderem in Wien hinweisen. Da ist der Fachbeirat für Stadtentwicklung und Stadtgestaltung einer, der von Planerinnen und Architektinnen besetzt ist oder besetzt wird, die allesamt in Wien wirtschaftlich ihren Schwerpunkt haben und somit natürlich eine Abhängigkeit von der Politik haben, dessen Tagungen nicht öffentlich sind, wo nicht mal die Protokolle dieser Tagungen öffentlich einsichtig sind, und ehrlich gesagt, ich kenne keinen Fall, wo die Politik sich von den Empfehlungen dieses Fachbeirats umstimmen hat lassen. Also das ist nicht normal, was wir hier in Salzburg an Good Practice oder Best Practice haben. So, nun aber genug des Überblicks, wir wollen in die Tiefe gehen und als erstes einen Blick nach Deutschland werfen. Pforzheim ist eine Stadt mit rund 120.000 Einwohnern im Nordwesten von Baden-Württemberg und hat in den 2000er Jahren, wie viele andere Kommunen auch in Österreich, ihr finanzielles Heil in der Veranlagung öffentlicher Gelder am privaten Finanzmarkt gesucht. Ich muss dazu auch sagen, dass die Kommunen in Deutschland deutlich mehr Aufgaben und deutlich mehr finanzielle Belastungen zu tragen haben, als dass die Kommunen in Österreich zu tun haben. Jedenfalls bedeutete der Bankencrash von 2008 für Pforzheim nicht nur ernsthafte budgetäre Probleme, sondern auch für die Stadtväter ein massives Glaubwürdigkeitsproblem gegenüber den Bürgern. So entschied sich der 2009 neu gewählte Oberbürgermeister, die Bevölkerung künftig partizipativ in die Entscheidungen über die Verwendung der knappen Gelder der Stadt einzubinden. In einem 2-jährigen Prozess wurde mit 150 Veranstaltungen ein breiter, mit den Bürgern gemeinsam getragener Stadtentwicklungskonzept-Erstellungsprozess in Angriff genommen, an dessen Ende der Masterplan Pforzheim stand, der Ziele der Stadtentwicklung immer auch mit den verfügbaren finanziellen Ressourcen koppelte. Und über diesen Prozess hinaus, 2012 wurde dieser Masterplan vom Gemeinderat beschlossen, blieb die Bürgerbeteiligung bis heute eine Konstante in der Pforzheimer Kommunalpolitik. Es freut mich sehr, dass Pforzheims Oberbürgermeister Gerd Hager zu uns gekommen ist um uns seine Erfahrungen mit einer partizipativen Kommunalpolitik zu schildern. Gerd Hager studierte Politik- und Verwaltungswissenschaften und ist seit 2003 in der Kommunalpolitik aktiv. Besonders gespannt bin ich, von einem Politiker zu hören, ob Bürgerbeteiligung einen Machtverlust bedeutet oder aber einen Gewinn bedeuten kann. Bitte, Herr Hager.
So, guten Tag, Frau Schlögl, guten Tag, Herr Seitz, guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Bevor ich jetzt auf Pforzheim konkret eingehe, vielleicht noch zwei Anmerkungen zu den vorhergehenden Dingen.